Du hast deinen Literaturagenten mitgebracht. Ich frage den Klaus Gröner, warum ist das eine Lieblingsszene von dir gewesen?
Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es ist meine einzige Lieblingsszene. Nein, ich finde sie sehr lebendig und das ist das, was mich eigentlich von Anfang an Renas Texten fasziniert hat. Sie hatte ein bisschen eine kleine Odyssee hinter sich, eben weil sie aufgrund der unglücklichen Umstände eben den Verlag wechseln musste. Sie war auch vorher bei einer anderen Agentur und wollte dann auch die Agentur wechseln, weil sie in der alten Agentur von einer Jugendbuchagentin betreut wurde. Und auch wenn hier eine jugendliche Protagonistin die Handlung trägt, ist es absolut kein Jugendbuch. Und sie haben sich in aller Freundschaft getrennt und Rena hat bei uns mal vorsichtig angeklopft und ich habe gesagt, ich lese mal rein und dann hat es mich einfach reingezogen. Und unter anderem wegen solchen Szenen wie dieser, genau, die Lebendigkeit ist das, teilweise auch die, sagen wir ruhig, etwas derbere Sprache, wenn sich jemand am Pimmel kratzt oder
was furzen war das? Furzen, genau. Den Rücken umdreht.
Ich denke mir, mein Gott, so ist halt das Leben. Und wenn alles nur aseptisch sich ausgedacht wird, das hat auch seine Daseinsberechtigung, aber ich persönlich mag sowas sehr.
Mhm. Ich fand es auch sehr lebendig, sehr schnell gelesen und das dadurch bekommt es natürlich auch sein Tempo.
Wer es nicht weiß, Rena ist Schauspielerin, also ja, das merkt man vielleicht auch ein wenig.
Da kommen wir gleich noch zu, das merkt man natürlich ganz klar. Übrigens, wir haben, Rena, mehr miteinander gemein, als du denkst und als ich auch bis vor heute Morgen dachte. Erstens haben wir beide in einem Wettbewerb gewonnen, nämlich im Bubenreuther Literaturwettbewerb hast du eine Geschichte veröffentlicht im letzten Jahr, die Metropole der grauen Flächen.
Ja.
Und ich in diesem Jahr verdammte Theaterstücke. Und das Zweite ist, du hast bei einem guten Freund von mir Theater gespielt. Mit dem Guido Verstegen. Da hast du gespielt in der Pasinger Fabrik im Frauenzeitalter,
ja, hieß genau. Das sozusagen. Das war ja eigentlich jetzt gar nicht mal so lange her, ne?
Ja, das ist vor gar nicht. Ich habe schon fast gedacht, das hätte ich aufgenommen. Ich hatte mich eines seiner Theaterstücke auch aufgenommen fürs Radio. Und das war das danach, was er gemacht hat. Also insofern haben wir da gemeinsame Dinge getan. Ist ja ganz interessant. Also wenn man sich ansieht auf deiner Webseite und auch in dem, was du mir zugeschickt hast, was du so alles getan hast, dann weiß ich so gar nicht recht, wo ich anfangen soll, weil das so viel ist. Gehen wir vielleicht mal auf das, was du gerade gesagt hast, Klaus, nämlich auf das Schauspielersein. Du warst erst Schauspielerin und dann hast du angefangen zu schreiben. Nun ist es ja so, du kommst ja aus der ehemaligen Tschechoslowakei, ihr seid geflohen, vielleicht können wir da noch drei Worte zu sagen hinterher. Und dann aber hast du mal eben, so klingt es nämlich in deiner Vita, mal eben das und das studiert und du bist Schauspieler geworden und hast mal eben geschauspielert. Hört sich als nach einem riesigen Understatement an. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen, in der Reihenfolge, die ich gerade genannt habe?
Ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Das begann ja schon irgendwie mit 10 Jahren. Also da habe ich ja bereits, also stand ich auf der Bühne. Weil meine Tante Regisseurin war und ich habe ja relativ früh schon mit 13, glaube ich, das Schneewittchen schon auf einer relativ großen Bühne gespielt. Und es war für mich klar, dass ich das machen möchte. Diese Schauspielerei war ja eigentlich auch der Auftakt dazu, dass ich mich dann entschieden habe, die Tschechoslowakei zu verlassen. Und als wir dann bis zum 10. Mal, nachdem wir immer wieder ein Visum beantragt haben, es dann auch bekommen haben, beide, meine Mutter und ich, wie gesagt, mein Vater war ja schon längst in Prag, und in die Politik gegangen, habe ich zu meiner Mutter gesagt, wie alt war ich, 17, noch 16, habe ich gesagt, wenn du jetzt nicht mit mir gehst, dann gehe ich alleine. Und zwar hatte das damit zu tun gehabt, weil ich mit 16 Jahren auf dem Konservatorium in Prag eine Prüfung gemacht habe. Und ich habe mit meinem damaligen Schauspiellehrer Tennessee Williams vorgespielt. Und als ich vor der Jury diese Willy, das Betreten des Grundstücks ist untersagt, vorgespielt habe, haben sie mich unterbrochen und haben gesagt, Frau Zetnikova, wissen Sie, was Sie uns da vorspielen? Und ich völlig ahnungslos sagte, ja, natürlich, also das ist ja Tennessee Williams. Ja, ist Ihnen bewusst, dass er ein Amerikaner ist? Oder war? Ja, aber das ist ein Klassiker, also es geht doch um... Nein, das geht leider nicht, da können Sie Ihre Sachen packen und gehen. Und als ich dann meine Sachen gepackt habe und dann stand ich dann im Flur und war natürlich völlig verheult und aufgelöst, in dem Augenblick wusste ich, wenn ich jemals die Chance bekommen würde, aus diesem Land, aus diesem engem Gefühl des Eingesperrtseins, sowohl geistig als auch körperlich und überhaupt eingesperrt sein, zu flüchten, dann gehe ich. Und zwar sofort. Und erst im Jahr 86 dieses Visum kam, sagte ich zu meiner Mutter, wenn du jetzt mit mir nicht gehst, gehe ich alleine. Meine Mutter natürlich völlig überfordert, hat dann sich für mich entschieden. Das verstehe ich jetzt auch als Mutter. Natürlich wird man das Kind nie verlassen und sagte, ja, ich gehe mit dir. Ich war ja schon der treibende Motor. Und dann sind wir halt nach 86 nach Deutschland geflüchtet und landeten erstmal 9 Monate im Asylantenlager, das nannte man damals Asylantenlager, in Königssee. Da waren wir 9 Monate und das war sehr abenteuerlich. Das hat dazu geführt, dass ich das dann zur Paradiessuche zusammengeschrieben habe und dass es dann im Hanse Verlag veröffentlicht worden ist. Mhm. Und die Schauspielerei habe ich dann neu aufgegriffen, nachdem ich mir gedacht habe, gut, ich lerne einfach Deutsch, ich suche mir einen Lehrer und ich will es einfach mal probieren. Und als ich 4 Jahre später nach der Flucht, das war Jahr 1990, zum ersten Mal meine erste Schauspielprüfung an der Folkwang-Schule in Essen gemacht habe, völlig ahnungslos, irgendwas vorbereitet, ohne das Stück zu lesen, ohne überhaupt mir was darüber zu überlegen, nachzudenken, wie ich es mache, und in die dritte Runde kam von 1000 Leuten, dachte ich mir, jetzt ist es eine Frage der Zeit. Früher oder später klappt das. Das war so eine Bestätigung. Ich war dann so bestätigt und so stark in meinem Glauben, dass ich tatsächlich dann 4 Prüfungen später kam ich dann auf die Hannover Schauspielschule, das ist eine Hochschule für Musik und Theater, und habe dort 4 Jahre studiert. Und dann war ich natürlich eine Schauspielerin. Obwohl ich ja sehr schlecht Deutsch gesprochen habe und es war sehr schwer und ich hatte große Angst.
Normalerweise würde man sagen, das machst du sehr gut mit deinem Ding, aber es kommt ja sozusagen vom Herzen. Trotzdem hört sich das immer noch sehr nach Understatement an, aber ich verstehe, was du meinst. Und wenn man etwas wirklich will dann und wirklich sich einsetzt, heißt es nicht, dass man es erreicht. Aber die Chancen wachsen mit jedem Augenblick, in dem man sich da einsetzt. Das ist sicherlich richtig. Vielleicht noch zu dem einen Nebensatz, den du vorhin gesagt hast. Nämlich, und in der Tschechoslowakei gibt es ohnehin begnadete Kinderfilme. Uns sind natürlich auch die ein oder anderen bekannt. Meinst du, dass die auch bei dir vielleicht einen Grundstein mitgelegt haben?
Absolut. Ich würde mal fast behaupten, dass es mich so geprägt hat, weil ich bin dann nach dem Schreiben, kam ich über den Roman wieder zum Drehbuch und über dieses Drehbuch wieder zum Film, weil zwischen der Schauspielerphase und der jetzigen Phase, in der ich bin, war so eine Durchstrecke mit Kindern. Ich habe dann als Schauspielerin dann eine Durchstrecke gehabt. Ich hatte einfach keine Angebote. Als ich das Drehbuch geschrieben habe und meinen ersten Film gemacht habe, das war 20 Minuten 2015, die Mutprobe, klar habe ich all diese Kinderfilme. Natürlich waren Kinder die Hauptrollen. Es war im Zweiten Weltkrieg. Es ging um Kinder, es ging um Mutter-Kinder-Beziehungen. Und natürlich hat mich das geprägt. Und mein zweiter Film, der Hans im Pech, ist ja eigentlich, ne, das, man kann es fast nicht übersehen. Das ist wie Pantau.
Ja. Ne? Ja. Also bei Vimeo machst du so einiges, findet man auch, das Internet vergisst ja auch nichts. Insofern ist das ganz schön, steht ja auch auf deiner Webseite. Dort kann man mal so querbeet gucken, wo deine Talente liegen. Also von wirklich völlig verrückt komödiantisch bis auch durchaus ernst oder Konfliktstoffe. Da kann man schon sehen, dass du eine vielseitige Schauspielerin bist. Und ich denke mal, Pantau, wenn man das sich angeguckt, das ist natürlich was Besonderes, muss man ganz klar sagen. Wird übrigens wieder aufgelegt, ne? Oder soll wieder aufgelegt werden. Ob das was wird, ich weiß es nicht, aber wir werden sehen.
Ja, ich finde jetzt, die tschechische Filmindustrie hat sich so ein bisschen ist verwischt, so irgendwie so, so allgemein geworden. Also das hat diesen Charme, den es früher noch in, während der Totalität hatte, hat schon verloren, finde ich. Weil eben alles möglich ist, weil die ganze Bandbreite auf einmal da ist und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Damals hatte man nur den einen Weg und man versuchte, das so kreativ es nur möglich war, das irgendwie zu auf das Zelluloid zu bringen. Und das, das hatte dazu, das war dann halt so besonders. Das war extrem poetisch, kreativ. Die Drehbücher hatten immer eine Doppelbödigkeit, auch immer parallel zu dem Kommunismus. Das weiß jeder Tscheche, dass das es immer eine Rolle gespielt hat. Und das ist natürlich weg. Das, jetzt sind wir so voll, mit so abgelenkt, dass wir eigentlich überhaupt nicht mal den roten Faden finden. Was wollen wir eigentlich?
Es ist natürlich tatsächlich so, in so einem totalitären Staat ironisiert sich fast jedes Drehbuch, wenn es nicht gerade staatlich gelenkt ist.
Ja.
Und das merkt man natürlich bei den Dingen auch an, dass vieles, wie du sagst, doppelbödig ist.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch die große Kunst des Schauspielers, das rüberzubringen, aber nicht zu verraten. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Und wenn man das als Kind sieht, wahrnimmt, aufnimmt und dann auch noch eine Begabung hat, so wie du, dann, glaube ich, ist das, fällt es auf fruchtbaren Boden. Und das meine ich bei dir, da zumindest in den kleinen Schnipseln, die ich gesehen habe, wahrgenommen zu haben. Klaus, so jemand wie die Randarena kommt ja auch nicht jeden Tag bei euch hereinspaziert. Wie gehst du mit so jemandem um, so einem Multitalent?
Erstmal hatten wir den großen Vorteil, dass Rena in München wohnt. Das heißt, spätestens nach 2 E-Mails waren wir ohnehin per Du und dann hieß es, jetzt kommst du einfach mal bei uns vorbei, trinkt mal einen Kaffee zusammen und dann war eigentlich klar, wir machen was zusammen. Ich finde Multitalente sowieso immer bewundernswert, aber im Prinzip wird bei Rena, glaube ich, sind es ja nur verschiedene Facetten, die aber das Gleiche aussagen. Ich kenne jetzt die Mutprobe nicht, das ist aus der Zeit vor unserer Zusammenarbeit, aber den Kurzfilm Hans im Glück letztes Jahr.
Hans im Pech.
Entschuldigung, letztes Jahr im, wie heißt das Kino am Bündeplatz, Royal? Oder
ja, genau, Royal
Filmpalast. Sehr gut besucht übrigens und da hat man schon gesehen, das war im Prinzip auch wie eine filmische Umsetzung dieses Manuskripts. Die Szenen waren, das hätten Szenen aus diesem Roman sein können.
Stimmt,
ja. Eben die gleiche Lebensnähe, dieses sich mal kurz am Arsch kratzen und passiert halt einfach, ja. Und was mir auch gut gefällt, deswegen sage ich auch, könnte es trotz der jungen Protagonistin kein Jugendbuch sein. Ich denke, die Jugend heute würde, gut, es gibt schon immer Bücher, die das abdecken, aber würde jetzt nicht mehr unbedingt ein Buch lesen, das in der damaligen Tschechoslowakei der 70er Jahre spielt. Das ist von deren Lebensrealität so weit weg. Und ich sage selbst, ich bin Jahrgang 66, ich habe das schon miterlebt, von aus westlicher Sicht natürlich. Für uns waren natürlich die DDRler und die Russen und die Tschechen und die Polen und das waren alles die Bösen, die Feinde. Ist ganz klar, aber dass das Menschen wie du und ich waren und mit ihren Sorgen und Nöten, klar, versteht man auch erst später. Und was mir sowohl in dem Manuskript als auch in dem Film immer gut gefällt, ist, dass gerade diese totalitären Systeme natürlich, ohne irgendwas schönreden zu wollen, aber ein unglaubliches Witzpotenzial bieten, unfreiwilligerweise. Also wenn Tonda eben sagt, im Kommunismus hält man besser die Schnauze oder irgendwas.
Oder selbst die Laternen gönnen sich
eine Pause, genau. Alle gönnen sich permanent eine Pause, weil es keine Arbeit zu tun gab.
Oder es gab eine Arbeit eben, aber man hat sie nicht machen müssen.
Genau.
Ja, man war immer so. Ja.
Also das kann schon durchaus Witz entfalten. Ja, das hat mir immer ganz gut gefallen. Naja, und wie geht man mit so einem Multitalent um? Ganz normal, würde ich sagen. Wie gesagt, wir waren sofort per Du, haben uns gut verstanden und dann, ja, versucht man das Beste daraus zu machen. Und jetzt arbeiten wir an dem Manuskript und haben es leider noch nicht als gedrucktes Buch, aber es laufen gerade ein paar Gespräche mit Verlagen und genau, klopfen wir auch dreimal, oder? Dass das klappt.
Also ich wünsche dem Buch auf jeden Fall einen guten Weg und dass ihr den richtigen Verlag findet. Ich glaube, das ist von der Thematik erstmal grundsätzlich nicht so einfach tatsächlich. Also 70er Jahre, ohne Skandal, ohne Prominente, die da drin rumwuseln, denke ich mal, wird das nicht so ganz einfach sein. Denn dann muss der Text gewinnen. Der Text und der Plot und die Atmosphäre. Den Anfang, den du gelesen hast, muss ich zugeben, brauchte ich ein bisschen. Also da habe ich so
können
gedacht.
Können wir noch straffen.
Also
ich auch übrigens.
Ja, ich auch.
Ich habe auch gedacht, was lese ich da?
Ja, wenn man es liest, dann merkt man solche Dinge gestraft. Manchmal.
Ich habe es auch gemerkt.
Ja. Ich habe so gedacht, oh, na, hoffentlich gewähnt, tut sich da noch was.
Ja.
Aber das hat sich ja dann ganz klar getan. Und sondern mehr das, was du als nächstes gelesen hast, nämlich tatsächlich diese Szene mit der Großmutter. Und da war ja Action und da war richtig was los. Und da hat man gemerkt, hey, ich bin in einer anderen Welt. Und die Welt ist A, für uns und für den mitteleuropäischen und auch osteuropäischen Bereich so ein bisschen vergangen, tatsächlich. Und sie hat aber so eine seltsame Verklärung, die wir empfinden, die selbst bei dir, bei der realistischen Darstellung rauskommt. Da kommt ziemlich viel Liebe rüber, die vielleicht als Kind so empfunden worden ist. Aber du hast ja auch gesagt, bei den Erwachsenen, bei dir für deine Eltern eher nicht so toll. Kommt das in dem Buch noch öfter zum Tragen, dass du sagst, es hat immer mindestens mehrere Aspekte, was da so passiert?
Auf jeden Fall. Das hat da immer zwei Seiten. Also als Kind, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig verstanden habe, als Kind war der Kommunismus etwas ganz anderes als für einen Erwachsenen. Ich habe das dann selber gespürt, als ich eben dann schon 17 geworden bin. Davor habe ich das nicht wahrgenommen. Denn diese Gemeinsamkeit, die Zwangsgemeinsamkeit, die man halt während dieser totalitären Systems hatte, ist für Kinder war sehr schön.
Mhm.
Wir waren sehr, sehr gut aufgehoben als Kinder. Aber das hörte spätestens mit 15 auf.
Mhm.
Als man dann Pionier werden musste oder der sehr gebündet ist, was sagt, ich weiß nicht, wie man das jetzt in Deutsch sagt, als man dann in die Partei gehen musste, als man dann das und jenes arbeiten und studieren sollte, müsste, was man vorgegaukelt bekommen hat, anstatt also das zu tun, was man selber machen möchte. Das war dann nicht mehr möglich.
Ja, dann plötzlich geht einen die Welt was an, ne? Und es ist nicht nur die Familie und die netten und mehr oder weniger schönen Dinge. Also man ist nicht mehr beschützt, vor allen Dingen nicht mehr vor der Gesellschaft beschützt.
Ja, ja.
Ich meine, du bist ja doch einige Jahre dort im Kommunismus aufgewachsen. Spielt das noch eine größere Rolle in deinem Buch?
Also das wird jetzt immer stärker, also das mit dem Kommunismus. Letztendlich ist der Vater ja ein Politiker, das spielt eine große Rolle, weil er nach diesem Ereignis, was mit dem Mädchen passiert, sie ist auf der Suche nach der Liebe ihres Vaters, die nie da war. Und sie muss ja nach dieser Liebe suchen, weil sie sonst niemand mehr hat. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal einfach so verraten soll, aber ich muss ja.
Kommt noch ein Lesungsblock?
Nein, eigentlich nicht.
Nein, dann spoilern wir ein bisschen.
Ja, schon, also müsste ich schon. Also die Eltern kommen einfach ums Leben.
Mhm.
Es gibt einen verheerenden Autounfall.
Also nicht die Eltern, sondern die Mutter,
die Großmutter, die Großeltern, der Hund, alle vor ihren Augen kommen ums Leben. Und das ist genauso ungefähr in der Mitte des Buchs. Und sie fällt in so eine Art Starre, in so eine traumatische Starre und so ein Wahnsinnserlebnis. Und hält nur an der fixen Idee, das Einzige, was mir jetzt übrig geblieben ist, ist ja nur noch mein Vater, der sich nicht die Bohne aber für sie interessiert. Und so begibt sie sich auf die Odyssee, auf die Suche nach ihrem Vater, aber sie geht zu Fuß durch die Tschechoslowakei. Und sie wird von der Polizei auch gesucht und fährt dann schwarz ohne Fahrkarte mit dem Zug nach Prag und war noch nie in Prag. Und sucht diesen Vater, findet ihn auch. Und er interessiert sich nicht für sie. Und sie muss bei ihm leben, weil er eben ein Kommunist ist und er muss sich als fürsorglicher Mensch zeigen und mehr oder aus einer moralischen Pflicht als aus Liebe heraus nimmt er sie auf. Und es ist nur noch schrecklich mit ihm, nur noch schrecklich. Dann ist die Frau gegen sie und dann entstehen also Eifersüchteleien, also das kann man nicht als Eifersucht bezeichnen.
Die Frau ist ja quasi das Spiegelbild, also die zweite Frau ihres Vaters, das Spiegelbild, weil er die auch nicht liebt. Auch die hat er nur, weil er sie haben muss, sozusagen, aus Imagegründen.
Ja, das ist eine zerbröckelte.
Er liebt nur seine Karriere.
Ja, genau. Und dieses Mädchen ist dann, erlebt dann halt noch zusätzlich, reißt sie dann am Silvester aus, weil sie denkt, jetzt können mich alle und ich mache jetzt mein Leben, also so wie ich will. Und da ist sie mittlerweile 15 und reißt dann raus am Silvester 84 genau. Und wird von jugoslawischer, man muss sagen, also es gab ja in den Hotels, waren oftmals jugoslawische Touristen da, die waren häufig da. Wir hatten in unserer Klasse zum Beispiel ein Mädchen, die nannte man Pinsel. Sie ist einfach jedes Wochenende nach Olmütz gefahren in dieses Hotel zum Anschaffen. Und ihre Kunden waren Jugoslawen, also das waren Ex-Jugoslawen. Und in so eine Bande, so wie sie mir das damals noch in der Schule erzählt hat, so ein, das sind Ex-Juweliers gewesen und dies und jene, so Leute mit Freunden kommen, also zum Feiern nach Tschechien und holen sich die tschechischen Mädels, die noch nicht volljährig sind, für Strumpfhose und ähnliches Zeug und verbringen also mit denen ein Wochenende. Und sie gerät eben in so eine Bande und da passiert ihr und ihre Freundin was ganz Schreckliches, dass sie so aufrüttelt, dass sie dann eigentlich nur noch wieder nach Hause in ihre Heimatstadt gehen kann und kehrt zurück. Und findet, die Erkenntnis ist, dass man eigentlich zu Liebe niemanden zwingen kann, selbst den eigenen Vater nicht.
Vielleicht gerade den nicht. Ich komme auf dein erstes Buch. Das war ja ein richtiger Erfolg. Das war Die Paradiessucher. Aber wie erklärst du dir den Erfolg da, dieses Buches?
Ich denke, dass... weil es erstens ein Jugendbuch war, weil eben...
worüber man auch streiten kann.
Ja, das ist auch eben völlig an der Grenze. Also ich habe das immer...
All Age heißt das, glaube ich, heute, oder?
Coming, das ist ja, wie bei Chick, wo man sagt, ja. Die einen sagen, das ist ein Jugendbuch,
ja.
Die anderen sagen ja eigentlich nicht. Und
ja, ich habe das nie als Jugendbuch gesehen, aber die haben da einfach im Verlag eine Lücke gefunden, wo sie es dann
besser vermarkten
konnten. Aber ich finde definitiv ab 14 viel zu früh. Also bei mir war es immer so ab 17, 16 frühestens. Also da geht es auch richtig zur Sache. Da gibt es auch wirklich ernstnehmende Themen, die zu viel sind für einen Jugendlichen. Aber das lief dann halt als Jugendbuch und dadurch kam dann so eine Community so zustande von jungen Leserinnen vor allem. Und genau, und durch diese Ostthematik konnte ich zum Beispiel in den Schulen ganz häufig Lesungen haben. Ich hatte unzählige Lesungen. Und das war sehr schön, weil ich die jungen Leute einfach nochmal zum Eisernen Vorhang nochmal zurückholen konnte, weil die haben eigentlich keine Ahnung gehabt. Sie haben noch nie was davon gehört, die meisten.
Eben fiel das Wort Buchvermarktung. Wenn man so ein Buch, was eigentlich noch kein Jugendbuch ist, aber schon ab 14 freigibt, dann hat das wahrscheinlich was mit Leserbindung zu tun, oder? Dass man die früh reinbringt, damit die weiteren Bücher sozusagen auch noch in den jugendlichen Altern laufen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Du bist da der Profi.
Ja, die Profis sind natürlich in erster Linie die Verlage.
Ja.
Aber klar, filtern wir im Vorfeld schon und machen uns unsere Gedanken, wie man was positioniert. Und in dem Fall muss man einfach sagen, es ist tatsächlich ein bisschen schiefgelaufen. Da muss man jetzt auch niemanden dafür verantwortlich machen. Manchmal läuft es einfach blöd. Aber im Prinzip... wäre es für Verena rückwirkend betrachtet besser gewesen, wenn es nicht als Jugendbuch gelabelt worden wäre. Die haben auch gesagt, wenn du wieder ein Jugendbuch machst, sofort sind wir wieder dabei, aber ich kenne mehrere Manuskripte von Verena und das, für mich sind sie einfach keine Jugendbücher. Und von daher Leserbindung konnte in dem Sinn dann gar nicht so aufgebaut werden. Gut, ist jetzt auch zeitlich ein bisschen Lücke dazwischen und 2, 3, 4 Jahre sind im Verlagswesen Generationen quasi.
Genau.
Wenn du fängst wieder bei Null an auf Deutsch, ja.
Trotz des Preises, du hast ja mehrere Preise auch dafür bekommen, oder?
Also ich wurde ja bei ganz guten Preisen nominiert, also Preise, ich weiß jetzt nicht mehr, nominiert wurde ich für den Oldenburger Jugendbuchpreis und war nah dran, aber ich habe auch schon was gewonnen, ein paar Preise, aber ich kann es nicht mehr sagen, was war das nochmal?
Habe ich das missverstanden, das waren dann Nennungen dann sozusagen auf den Shortlists?
Ja, aber ich habe genau, das war ja schon ein Preis, diese Shortlist.
Nee, das ist ja schon.
Ich weiß nicht mehr, das war 2013, ich habe es schon vergessen.
Die neuen kommen jetzt im nächsten Jahr. Dann.
Genau.
Da kann dann nichts passieren. Ein Stichwort, was mir vorhin noch aufgefallen ist, war Schullesungen, aber auch du hast ein Projekt mit Jugendlichen, habe ich verstanden.
Ja.
Das ist ja spannend. Was machst du da?
Ich mache mit einer Freundin von mir, haben einen Jugendclub im Pathos-Theater. Dort haben wir Kinder zwischen 13 und 23. Und mit denen arbeiten wir einfach an einem Projekt, Theater-Performance. Und das ist irgendwie ganz schön. Wir sind jetzt mittendrin im Proben, werden dann am 17. Dezember so ein Zwischenshow zeigen, also den Zustand, also das, weil wir sind im Prozess sozusagen, mittendrin in der Probenzeit und werden dann im März eine Aufführung mit denen haben. Und das macht mir sehr, sehr Spaß, weil ich stellte fest, dass mir auch das Unterrichten sehr Spaß macht. Ich habe auch drei Schüler, die ich für eine Schauspielvorbereitung jetzt vorbereite. Die haben übrigens morgen eine Falkenberg-Schule-Prüfung.
Hey.
Die sind ganz nervös.
Toi, toi. Toll.
Ja, ja, und ja, ich tanze auf vielen Hochzeiten, das ist tatsächlich so. Aber es macht mir auch Spaß. Meine Kinder sind ja schon sehr groß und entfernen sich von einem mit jedem Tag und jetzt kann ich mir das leisten. Jetzt geht's. Das wäre noch vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen.
Ja, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt im Leben an der Stelle. Da bleibt öfter mal die Karriere auf der Strecke, das passiert leicht.
Ja, ja, ja.
Theater, du hast auch Theater gespielt. Was sind das für Stücke, die du da gespielt hast? Oder wo ist da dann dein Herz?
Meistens waren das ernste Stücke, also so Komödien hatte ich weniger. Einmal in Bern am Stadttheater habe ich mal von Thomas Hürlimann so eine Lola gespielt, das war sehr, sehr lustig. Aber meistens war sehr ernst, also auch ich habe auch in größeren Häusern gespielt, auch an den Kammerspielen und im Nationaltheater in Prag. Und auch zum Beispiel am Prater der Volksbühne in Berlin. Und also auf jeden Fall, also waren das eher ernsthafte Stücke meistens. Aber Kriegenburg ist ja nicht eher ernsthaft. Der ist ja eher so formal und man muss ja die Seele in die formale Art hineinpressen. Er will es ja schon sehr authentisch und sehr genau und das muss gefühlt sein. Es reicht bloß nicht, dass man das nur eingeübt hat, da wird er ganz, ganz streng mit einem. Aber es hat...
ist authentisch nicht das Gegenteil von formal?
Ja, aber dennoch. Formal, er probt formal, aber in der Formalität, also in dieser abstrakten Art oder in dieser artifiziellen Art will es gefühlt haben. Also sobald du äußerlich bei ihm wirst, nein, das streicht er gleich weg. Bist du weg vom Fenster. Da muss man sich unheimlich ins Zeug legen, damit man mutig und mit Lust an Spaß, an Ausprobieren sozusagen da an der Stange bleibt bei ihm, gerade bei ihm.
Ja. Also nicht spielen, sondern sein sozusagen.
Ja.
Mit den Jugendlichen, das interessiert mich noch ein bisschen mehr. Du hast gesagt, da bereiten sich einige jetzt vor für die Falkenberg-Prüfung. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie führst du die dahin?
Das ist ja eigentlich relativ einfach, weil die kommen ja ganz, ganz naiv dahin, haben irgendwie was auswendig gelernt. Nicht mal das, die haben das Stück natürlich auch nicht gelesen, genauso wie ich damals auch nicht. Spielen Shakespeare, haben noch nie was davon gehört. Und haben den Text gerade mal so ein bisschen mal gelernt und dann spielen sie was vor und stehen einfach nur ganz doof da und sagen den Text auf. Ja. Ja, und dann muss ich mal ganz klassisch mit denen von null anfangen. Dann muss ich sie fragen, okay, jetzt überleg dir mal, wer bist du, was willst du, woher kommst du, was hast du unmittelbar vorher gemacht, wie ist dein Charakter? Schreib dir mal ein Vita, schreib dir mal dein Leben auf als Figur. Wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Was ist dein roter Faden? Und dann meistens, also ist dann am Anfang, ist es ganz enthusiastisch und das funktioniert ganz super. Und dann aber irgendwann mal müssen sie das reproduzieren und das funktioniert dann nicht. Dann ist es nicht gefühlt, dann tönen sie rum und so. Weil man hat die Schauspielerin nicht auf dem Boden gefunden. Das muss man lernen. Deshalb dauert ja 4 Jahre so eine Schauspielschule. Das ist wahnsinnig schwer. Und dann werden sie selbstkritisch und ich kann ja nichts, ich bin schlecht und so. Und dann muss man halt richtig dann anfangen zu arbeiten. Und das geht oftmals mit Disziplin, also das mit Bewegung, also ich denen zum Beispiel sage, gut, okay, vergiss alles, was wir besprochen haben, was wir geübt haben, setz dich jetzt mit mir gegenüber und sag's mir, ich bin jetzt dein Therapeut und sag's mir in die Augen. Ganz einfach aus deiner Perspektive. Und dann auf einmal kommen halt neue Töne oder halt neue Gefühle wieder hoch. Und das ist mein Ziel, dass sie einfach das, was sich innerlich da aufbrodelt und einsammelt, dass sie das dann wieder verwenden können. Genau, es ist, bei dem einen geht es leicht, bei dem anderen ist es unerreichbar. Bei manchen ist es unerreichbar.
Ich kann mich erinnern, Klaus, als wir darüber gesprochen haben, dass die Irena zu uns kommen sollte. Und da hast du gesagt, die ist toll, die ist lebendig, mit der hast du gar keine Probleme. Und wenn die auf der Bühne sitzt, da haben wir einen schönen Abend. Genau. Wir sind mittendrin und ich finde das toll, er hat völlig recht.
Genau, ich habe es gewusst.
Hat er gut gemacht. Aber wir sind noch nicht zu Ende. Das fiel mir nur eben zwischendurch ein, dass du das damals gesagt hast. Und ich bin froh, dass du da bist. Kommen wir nochmal zum Titel deines Buches zurück, den Duft meines Vaters. Gibt es eine Szene, die du uns näher bringen magst, die genau darauf eingeht, oder ist das mehr eine allgemeine Metapher?
Das kommt vor, als das Mädchen, diese Hanna, in Prag ist. Die Eltern planen, also der Vater, der sie nicht interessiert, also... Und die Schwiegermutter, genau, die planen einen Urlaub irgendwo wieder in Ex-Jugoslawien und gehen davon aus, dass sie nicht mitkommt, weil sie natürlich sie ignorieren, sie ist durchsichtig für sie. Und wie es der Schicksal will, sie wird kurz bevor sie wegfahren wollen, wird sie krank. Sie kriegt wie heißt diese Krankheit? Monolekulose. So, also das ist eine Jugendlichenkrankheit. Das ist sowas wie Masern. Das ist hoch ansteckend. Man muss dann 14 Tage oder sogar 3 Wochen im Krankenhaus sein. Das hatte ich selber. Und man muss danach 1 Jahr Diät halten. Ich war so ein Spargel danach. Und im Buch ist eine Szene, wo der Vater kurz bevor er nach Jugoslawien eben abdüst, zu ihr kommt. Und sie ist noch völlig im Delirium, aber er muss sie vom Bett irgendwo hintragen. Jetzt weiß ich nicht ganz genau. Er muss sie einfach kurz mal tragen. Und nur dieser Augenblick, wo er sie so hebt und wo sie tut so, als würde sie schlafen, um ihn die Arme so legt, einfach alles nur so gespielt von ihr. Sie weiß ganz genau, was er da tut. Und sie riecht halt einfach so seinen Duft, also wie sie da an seinem Hals sich und sich so an ihn so festklammert und ihn umarmt. Da kommt der Duft meines Vaters vor.
Das ist für sie sozusagen der Ersatz für die Liebe, die sie nicht bekommt.
Ja.
Und an dem Titel scheiden sich durchaus die Geister. Es ist ein Arbeitstitel. Im Prinzip weiß man nicht, bei welchem Verlag es letztendlich erscheinen wird, was der für Gedanken dazu hat. Ich habe auch schon Stimmen gehört, das würde sich ein bisschen nach einem Missbrauchsroman anhören, dass sie sozusagen den verschwitzten Vater in ihren Gedanken irgendwas... Mhm. Ich weiß es nicht. Ich mochte den Titel, Arbeitstitel, von Anfang an. Ich habe gesagt, ich stehe dazu, wir bieten den unter diesem Titel an.
Vielleicht kommen wir noch zu einem Punkt. Du hast auch als Synchronsprecherin gearbeitet, ist das richtig?
Ja, so diesen Hollywood-Schinken wie Transformer.
Richtig.
Zum Beispiel die Frau, diese Russin. Transporter, genau.
Ja, das
alles, was so russisch oder so aus dem Osten war, habe ich natürlich
das
abgeräumt.
Genau.
Das merkt der Deutsche jetzt auch nicht, ob das eine Polin oder eine Tschechin oder eine Russin ist.
Hey, ich bin dann irgendwann mal, war ich ja auch eine Amerikanerin, das war dann egal. Okay. Ich war halt die Bundesausländerin. Okay. Und es war ja auch so, dass ich dann auch als Schauspielerin dann beim Film, ne, ich habe dann teilweise so Drehbücher gekriegt, die hieß immer Maria, war immer schwanger und musste das Kind verkaufen und so. Und ich habe sie gelesen und habe gedacht, das gibt's ja nicht, das sind ja identische Sätze zum Teil, ja, die ich da spielen musste. Und die Regisseure sagten zu mir, Frau Zetnikova, spielen Sie das so wie auf dem Band? wie auf ihrem Videoband, das haben, hat man als Schauspieler immer so ein Videoband gehabt. Das, das haben sie so schön gemacht, so auf diese Art, ja. Ja, ja, ist ja klar. Also das ist schon, da ist man schon in so einer Schublade, Fluch und Glück gleichzeitig.
Ja, ja, klar.
Ich nein, das, da geht viel verloren durch Synchronarbeit. Vor allem, also die Schauspieler natürlich befassen sich damit ewig mit dieser Rolle, also im Film. Und dann kommt ein Synchronsprecher und der weiß den Text vorher nicht. Also der, du kommst da hin und dann hast du so vor dir die Leinwand und dann zeigen sie dir einmal die Szene oder die Sequenz, die du nachsprechen sollst. Du guckst gerade, ha, dann liest du mal den Satz, aha, das sage ich, das sage ich. Zack, 3, 2, 1 und schon sprichst du. Was soll da für eine Vorbereitung stattfinden?
Ja, man denkt sich da sonst was dabei, aber es ist leider...
Ja, da geht viel verloren, viel Atmosphäre. Ja.
Aber das ist eben der Preis, den wir dafür bezahlen, dass wir enorm viel synchronisiertes Material bekommen.
Ja, leider. Wobei also in den slawischen Ländern, also ich glaube, also allen hinter dem Eisernen Vorhang, also damals noch, war auch alles synchronisiert, war alles tschechisch.
Alles tschechisch, ja, alles das haben wir ja nicht mitbekommen. Ja, okay.
Ja, also auch die amerikanischen, wir haben Der Weiße Hai lief gerade, weiß ich ja, und da war auch alles tschechisch. Alien gab es auch im Kino.
Die Zeit passt, ja.
Genau, war alles tschechisch.
Ach so, das wusste ich nicht.
Ja.
Ja, dann war das doch...
Das ist eher jetzt gibt es in manch Kinos eigentlich so wie hier. Es ist total ähnlich, die haben sich angepasst, angeglichen, ja.
Okay, vielleicht noch ein Unterschied... Du hast ja die Tschechoslowakei als Kind erlebt, im Wesentlichen, oder bis zu Jugendlichen erlebt. Du wirst sicherlich auch noch öfter mal hinfahren und hast vielleicht auch noch Verwandtschaft dort und so. Wie siehst du das jetzt, das, was dort drüben deine ehemalige Heimat war? Wie siehst du das im Verhältnis zu dem, was du jetzt hier in Deutschland erlebst und erlebt hast?
Ja, ich finde das ja schon irgendwie so hanebüchen, weil sie haben gerade mal 8 Flüchtlinge aufgenommen und regen sich total auf, weil sie Angst haben, dass die Araber ganz Tschechien überfällt. Und diese 8 Flüchtlinge, das ist ja ganz süß geradezu. Und aber ich habe Gott sei Dank 2 Stiefschwestern, die sind sehr aufgeklärt. Also ich stelle fest, dass die neue Generation ganz anders denkt schon mittlerweile. Und ich bin ganz froh drum, weil die machen sich ja auch darüber lustig, was da jetzt so abgeht. Ich finde, die ganze Regierung, also die ganze Politik, die ist extrem korrupt. Und vielleicht ist es hier genauso korrupt, aber hier ist es besser versteckt. Dort ist es so offensichtlich, dass es echt schreit. Und das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Und ich stelle auch fest, da, wenn ich auf dem Land bin, sind die Leute... schon viel, also sie sind auch ganz schön rassistisch so drauf, ja. Die merken das gar nicht. Aber diese Vorurteile sind da. Die merken überhaupt nicht, wenn man ihnen sagen würde, hey, wie denkst du, du kannst ja sowas nicht sagen, dann würden sie das überhaupt nicht nachvollziehen. Die meinen es gar nicht so. Das sind die angelernten Vorurteile und vor allem aus dem Kommunismus. Jetzt ist alles frei und die haben wahnsinnig Angst, dass man das Stück Kuchen, das sie sich erobert haben, wegnimmt. Wahnsinnige Ängste sind da.
Ich habe noch 2 Punkte auf meinem Zettel, die möchte ich gerne abarbeiten, sozusagen. Einmal habe ich einen Titel, der heißt Gespräche mit dem Rechner. Kannst du dich noch erinnern, was das war?
Ja, das war das Prager Stipendium, ne? Da habe ich so einen Blog geführt.
Ja, genau.
Und ich habe mal, also 2015, so ein Stipendium in Prag bekommen über das Prager Literaturhaus und das Bremer Literaturhaus, glaube ich. Genau, war
Bremen
das.
Ja.
Genau, und ich musste 2 Monate eben in Prag wohnen. Total großartig, direkt an der Moldau. Wahnsinnsausblick. Und dann kam sie zu mir und ich wusste das gar nicht. Ja, sie müssen dann jeden Tag so einen Blog, so eine Seite schreiben über Prag. Na, das ist ja ein Doll. Vielleicht war es nicht jeden Tag, aber so jeden dritten. Also die haben immer so irgendwie so Input erwartet, ja.
Ja, aber eine Seite ist jetzt für dich keine Herausforderung.
Nee, stimmt ja. Ich schreibe echt wie eine Wilde. Ja, das stimmt schon. Ja. Nur der Arme, der musste das immer so, mein Mann musste das immer korrigieren. Und ja, und dann irgendwie wusste ich überhaupt nicht, was ich schreiben soll. Und das Erste, was mir eingefallen ist, eben dieses Schreiben darüber, dass man nicht weiß, was man schreibt. Und das war das. Das war mein erster Blogbeitrag. War
allein schon ein genialer Titel. Also muss ich sagen, Gespräche mit dem Rechner das, und das Bild, was dazu abgebildet
war. Ja, da bin ich morgens aufgestanden, war völlig zerzaust und wusste nicht, was ich schreiben soll. Und ich muss irgendwas auf Papier setzen, sonst schicken sie mich wieder nach Deutschland. Ja,
ja, ich meine, dann 2 Monate lang, das ist nicht so einfach. Aber das ist ja oftmals miteinander verbunden, auch mit Turmschreibern und was wie Stadtschreibergeschichten und so.
Ja. Gibt's ja, dass du dir 30 Jahre früher noch gewünscht hast, dass sie dich nach Deutschland schicken.
Ja, genau.
Durchaus, ja. Manche Sachen überholen sich dann doch.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber zur Sprache wollte ich tatsächlich noch was fragen. Wie ist das denn bei dir gewesen? Du bist ja auch aus einer tschechischen Sprache hergekommen und musstest erstmal Deutsch lernen. Und ab und zu, wenn man dich flüchtig erlebt, dann merkt man es nicht. Wenn man dich ein bisschen mehr reden hört, dann merkt man, dass du es offensichtlich nicht deine Muttersprache ist, Deutsch. Wie hast du das gemacht, angefangen, Deutsch zu schreiben und auch den Mut zu haben, Deutsch zu schreiben?
Das hat sich im Laufe der Jahre so peu à peu herauskristallisiert. Also ich habe mich nicht entschieden, von heute auf morgen, jetzt schreibe ich jetzt mal in Deutsch. Vielleicht begann das mit dem letzten Jahrgang meiner Schauspielschule, weil wir als Diplomarbeit eine 20 Seiten Diplomarbeit abgeben sollten. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, oha, jetzt muss ich in Deutsch, was schreibe ich denn da? 20 Seiten, das ist nicht wenig. Und da habe ich auch so aus irgendwas mir aus dem Arm geschüttelt, irgendwas geschrieben und das funktionierte sehr gut. Ich habe darüber gelacht, es war super und habe dann ganz stolz abgegeben und dann, als ich dann Paradiessucher wie Erinnerung, eigentlich habe ich es aufgeschrieben, damit ich die Erinnerung nicht verliere, weil ganz ehrlich, das ist jetzt schon so lange her, viele Sachen, die im Paradiessucher sind, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Aber da stecken sie noch, ja, da ist die Erinnerung drin. Und das war eigentlich so wie so ein Tagebuch. Und dann hat sich das so peu à peu herauskristallisiert, beziehungsweise also so eingeschlichen, dass ich angefangen habe, in Deutsch zu schreiben. Wenn ich mir vorstellen sollte, dass ich in Tschechisch schreibe, um Gottes Willen. Ich bin ja mit 17 weggegangen. Mein Tschechisch ist auf dem Level einer 17-Jährigen. Völlig lachhaft.
Das wollte ich gerade noch gefragt haben. Wie sieht es denn umgekehrt aus mit dem Tschechisch?
Ich habe einen Akzent. Sie sagen, ich habe einen deutschen Akzent.
Naja, ich meine...
Ich spreche gar keine Sprache richtig.
Und jetzt noch als letztes etwas, was ich völlig schräg fand, muss ich ehrlich gestehen. Da habe ich gedacht, guck an.
Bin ich gespannt, ja.
Shopper zum Verkaufen.
Ich wusste es.
Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Shopper sind. Wir werden jetzt aufmerksam zuhören, was Shopper sind.
Es gibt Leute, die schauen fern. Es gibt Leute, die lesen am Abend. Es gibt Leute, die nähen am Abend. Und ich bin diejenige, die näht. Ich nähe Taschen. Ich liebe es, Taschen zu nähen. Ich bin verliebt in einfache Shopper zu nähen. Und zwar ich habe einen Freund, der ist ein Stoffagent. Der holt Stoffe aus... Der holt Stoffe aus... Mailand und Rom und dann meldet er sich bei mir und ich muss kistenweise, es ist wie so eine Suchtart schon, diese Stoffe holen und da sind ganz, ganz viele Hosenmuster und diese Hosenmuster eignen sich wahnsinnig gut für diese Taschen und dann nähe ich halt die Träger und dann hole ich mir vom Flohmarkt meinen Garn, das hat auch eine Philosophie, ich will alles, was ich verwende, aus dem recycelten Bereich nehmen und auch die Motive, die ich dran nähe, sind aus T-Shirts von meinen Kindern und das sind meine Shopper. Ich habe mindestens 7 Stück schon verkauft seit 5 Jahren.
Ja, siehst du, genau so.
Zum Shopper.
Ja. Genau, alle meine Freunde haben schon so eine Tasche. Ich glaub,
aber heute hast du keine mitgebracht.
Wenn du das Mensch, hätte ich ja.
Wenn du da, also bei der nächsten Lesung... Gedacht,
20 Stück werden heute weggegangen.
Ja, ja, also du, ich habe echt gedacht, soll ich, aber es war mir echt peinlich.
Garantiert. Also ihr müsst wiederkommen, vielleicht kommst du auch nochmal wieder und bringst dann deine Shopper mit. Dann sind wir am Ende unserer Veranstaltung, unseres sehr schönen Gesprächs wieder. Und ich bedanke mich bei Rena Dumont, ich bedanke mich auch bei dir, Klaus, für eure Anwesenheit. Und ja, ich habe eine Menge gelernt, ich vermute das Publikum auch. Und ich wünsche dem Buch alles, alles. alles Gute, euch als Agenten und dir auch als Autorin alles, alles Gute. Und vielleicht veröffentlichen wir ja wieder mal irgendwo zusammen. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön, Dankeschön.